Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo zusammen, hallo Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen, bei mir ist alles schön und bei dir?
Ja, alles wunderbar, wobei der Herbst hält ja langsam Einzug hier zumindest, also noch ist meine Laune nicht dem Regen angepasst und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Ich nehme jetzt so gute Laune Gummibärchen abends zum Einschlafen mit Melatonin okay. Und morgens mit Vitamin, mal sehen, ob das mir durch den Winter hilft.
Melatonin macht doch müde, dachte ich vor allem.
Ja, das ist für abends, seitdem schlafe ich wie ein Stein, also wahrscheinlich ein unfassbar gut funktionierender Placebo, aber hey, Placebo super, hat keine Nebenwirkungen.
Kein Placebo dafür, hoffentlich trotzdem wirkungsvoll, ist das neue Sicherheitsgesetz für die Internetwirtschaft NIS 2, über das wir hier heute sprechen wollen. Das schüttelt die Internetwirtschaft nämlich gerade ganz schön durch.
Ja, diese EU-Richtlinie ist wirklich in aller Munde, ne? Auch beim Eco-Verband und natürlich bei allen Mitgliedsunternehmen. Und ein bisschen Ordnung reinbringen wollen wir hier in dieser Folge. Aber natürlich gibt's erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, am 28. September nächsten Jahres wird in Deutschland regulär ein neuer Bundestag gewählt, wobei man aktuell ja sagen muss, mal sehen, ob die Ampel so lange noch durchhält. Ne? Das ist ja durchaus fraglich. Aber wenn es uns nicht früher an die Wahlurne ruft, dann ist es am 28. September nächsten Jahres soweit. Und das haben wir hier beim ECO zum Anlass genommen, nochmal gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut CIVI eine Befragung in der Bevölkerung darüber durchzuführen, wie zufrieden die Deutschen eigentlich mit der Digitalpolitik der Ampelregierung sind. Und das Ergebnis, naja, so richtig überraschend ist es nicht, aber die Unzufriedenheit wächst. So glauben 86,2%, also wirklich die absolute Mehrheit der Befragten, dass die Bundesregierung die digitale Transformation nach rund 3 Jahren im Amt nicht ausreichend vorantreibt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher Anstieg. Im Jahr 2023 äußerten noch 78,2% der Befragten Kritik an der hiesigen Digitalpolitik. Besonders viel Nachholbedarf sehen die Deutschen in den Bereichen digitale Verwaltung, digitale Infrastruktur und Cybersicherheit. Da sind wir auch schon wieder beim heutigen Folgenthema eigentlich. ECO fordert daher eine konsequentere Bearbeitung der digitalen Baustellen. So mahnt unser ECO-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme, dass es allerhöchste Zeit sei, die Digitalpolitik der Regierung zu überdenken. Und der digitale Rückstand habe nicht nur dramatische Folgen für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Landes, sondern könnte sich auch in den Ergebnissen der kommenden Bundestagswahl niederschlagen. Denn insbesondere junge Wähler und Wählerinnen zwischen 18 und 29 Jahren sagen, dass Digitalpolitik tatsächlich besonders wichtig auch für ihre Wahlentscheidung sein kann. Das sagen immerhin über ein Viertel der jungen WählerInnen.
In unserer nächsten News in dieser Ausgabe geht es um einen Dauerbrenner in unseren Podcast-News und Themen, den AI-Act, also die KI-Verordnung. Knapp einen Monat nach Inkrafttreten der europäischen KI-Verordnung hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, dass die Bundesnetzagentur eine zentrale Rolle in der Umsetzung des Gesetzes hierzulande übernehmen soll. Die Entscheidung für die Bundesnetzagentur ist ein wesentlicher Schritt in der Ausgestaltung der nationalen Behördenstruktur zur Umsetzung des AI-Act, weil irgendwie muss man ja auch mal ins Doing kommen, gerade weil die Zeit da durchaus rennt. Der ECO begrüßt die Wahl der Bundesnetzagentur. Wichtig ist aus Sicht des Verbandes jetzt die zügige Umsetzung des Gesetzes voranzutreiben und dessen Ziele, einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen und Modellen zu schaffen, Vertrauen in KI-Anwendung zu stärken und Innovationen zu ermöglichen, das immer schön steht, im Blick zu behalten. Wie so oft gilt hier, Flickenteppichregelungen sind der einheitlichen Umsetzung der EU-Regelung nicht zuträglich.
Ja, zweites großes IT-Trendthema neben KI ist ja die Cloud und ist ja auch immer wieder Thema hier bei uns im Podcast. Und der an den ECO angegliederte Verband Eurocloud hat am 26. September den Cloud Native Pulse Check veröffentlicht, der viele spannende Fakten rund um das Thema Cloud für Unternehmen bereithält. Ein spannender Punkt ist zum Beispiel das Thema Wissenslücken bei Cloud-Projekten in Unternehmen. Ganze 22% der befragten Unternehmen sagen hier, sie haben einfach nicht genug internes Know-how, um Cloud-Native-Technologien erfolgreich zu implementieren. Interessant hier ist, dass die IT-Abteilung selbst dieses Problem gar nicht so groß sehen. Hier sprechen nur 16% von einem Kompetenzmangel. Da gibt es also offenbar ein echtes Kommunikationsproblem zwischen den Abteilungen. Ein weiterer spannender Punkt in der Studie ist die wachsende Bedeutung Bedeutung von Nachhaltigkeit, vor allem im Zusammenhang mit Cloud-Lösungen. Da geht es nicht nur darum, grün zu sein, sondern tatsächlich auch Kosten zu sparen und effizienter zu arbeiten. 42% der Unternehmen achten bei der Anschaffung und dem Monitoring von Servern darauf, dass sie möglichst energieeffizient sind. Und das ist besonders in der Industrie und im Handel natürlich ein großes Thema, wo IT-Infrastruktur oft eine zentrale Rolle spielt. Wer jetzt hier neugierig geworden ist, die ganze Studie bzw. den Link zur Studie gibt es natürlich auch hier bei uns in den Shownotes.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema NIS 2. Warum wurde die neue Cybersicherheitsrichtlinie überhaupt eingeführt und was reguliert sie? Wer ist betroffen? Das haben wir jetzt einfach mal kurz für euch zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Die EU hat die neue Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie 2, kurz NIS 2, eingeführt, die striktere Cybersicherheitsanforderungen für Unternehmen und Organisationen festlegt, welche wesentliche oder wichtige Dienstleistungen erbringen. Mitgliedstaaten müssen bis zum 17. Oktober 2024 entsprechende Maßnahmen erlassen und diese ab dem 18. Oktober 2024 umsetzen. Die NIS 2-Richtlinie zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen zu stärken und die Reaktionsfähigkeit sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors zu verbessern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bekämpfung von Cyberkriminalität und der Optimierung des Cyber-Security-Managements in der EU. Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 10 Millionen Euro sind verpflichtet, die neuen Anforderungen zu erfüllen. Die NIS 2 erweitert die ursprüngliche NIS-Richtlinie, indem sie den Anwendungsbereich für wichtige Einrichtungen vergrößert und klare Cybersicherheitsanforderungen festlegt. Neu ist die Haftung der Unternehmensleitung, die erstmals auch mit ihrem Privatvermögen für Verstöße haftet. Zudem gibt NIS 2 detailliertere Vorgaben für Kontrollen und die Meldung von Verstößen.
Ja, also wir merken tatsächlich auch bei uns im Verband, dass NIS 2 gerade sehr, sehr viele Unternehmen beschäftigt und insbesondere in den letzten Wochen und Monaten vor der eigentlichen Umsetzungsfrist am 17. Oktober, muss man sagen. Es ist ja inzwischen eigentlich allen klar, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird. Das Ganze wird sich verschieben, aber trotzdem gibt es natürlich viel Redebedarf. Und diese Plattform bieten wir beim ECO natürlich auch für den Austausch in unseren Kompetenzgruppen bei großen Veranstaltungen wie den Internet Security Days, aber auch bei kleineren Workshops und Seminaren. Also einfach mal einen Blick auf unsere Website werfen. Unter Events gibt es immer wieder spannende Austauschformate, unter anderem eben auch zum Thema NIS 2. Und um unsere Austausch- und Infomöglichkeiten auch einmal ins Podcast-Format zu übersetzen, haben wir einen ECO-Experten in den Podcast eingeladen, der uns in die grundlegenden Aspekte von NIS 2 einführt.
ECO-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Ulrich Plate ist Berater für Informationssicherheit, technische Compliance und Regulierung bei der Engine GmbH. Für den ECO-Verband der Internetwirtschaft leitet er die Kompetenzgruppe Kritische Infrastrukturen und ist deshalb genau der richtige Mann heute hier im Ohr am Netz. Hallo Ulrich.
Ich freue mich, dass ich da bin.
So, welchen neuen Herausforderungen kommen denn jetzt mit der NIS-2-Richtlinie speziell auf Unternehmen, die als wesentliche oder wichtige Einrichtungen klassifiziert sind, zu?
Also neu ist hoffentlich gar nichts von dem, was die Richtlinie den künftig Regulierten da inhaltlich abverlangt, weil wer sich in der Vergangenheit als Unternehmen bereits mit Informationssicherheit oder Risikomanagement auseinandergesetzt hat, der kann in den allermeisten Fällen auf bewährte Praktiken zurückgreifen. Ja, es gibt ja im Gesetz, also in der Richtlinie und dem daraus folgenden Gesetz, das in Deutschland umgesetzt wird, den Katalog der Mindestsicherheitsanforderungen, die decken sich im allerweitesten Maße mit ISO 27001 Standards und anderen Best Practices, die man alle schon hat. Das heißt, wer auch in der Vergangenheit seine Informationssysteme schon geschützt hat, weiß mit dem allermeisten was anzufangen, was da drin steht. Anspruchsvoll ist immerhin, dass diese Richtlinie die erste ist, die sowas ins Gesetz schreibt, ne? Ja. Also wo die konkreten Anforderungen wirklich da bereits im Paragraph 30 stehen. Denn bisher war es ja so und bei den klassischen Betreibern der kritischen Infrastrukturen, also bei Kritis ist es auch weiterhin der Fall, dass außerhalb des Gesetzes, des BSI-Gesetzes, wo das immer schon stand, mit der Forderung nach der Einhaltung des berühmten Stands der Technik, die konkreten Sicherheitsmaßnahmen immer außerhalb standen. Also in Form von branchenspezifischen Standards oder den Sicherheitskatalogen der Bundesnetzagentur. Und dann gibt es vom BSI, also vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, noch diese 100-Punkte-Liste, die berühmte für die kritischen Infrastrukturen. Das wird in der NIS 2 jetzt praktisch vereinheitlicht und gesetzlich umfassend festgelegt und gilt für alle.
So. Okay. Also,
macht dann auch keine großen Unterschiede mehr. Gibt noch eine Zusatzrechtsverordnung, in der Einzelheiten stehen, aber das ist sozusagen der neuere Charakter dieser Richtlinie, dass sie das alles schon mal ein bisschen explizit enthält. Was wirklich neu ist, ist was anderes. Also Cybersicherheit ist fortan, das gibt es auch schon in der Überzeugung vieler, die sich damit zu tun hatten in der Vergangenheit, aber jetzt wird es auch aufgeschrieben, ist Chefsache. So, das heißt, die Leitungsorgane der Unternehmen, die unter die Regulierung fallen, sind zur Umsetzung von Risikomanagementmaßnahmen verpflichtet. Sie müssen die Umsetzung überwachen und sie müssen einmal im Jahr oder zumindest regelmäßig irgendwie Schulbank drücken. Also an Schulungen teilnehmen, die sie zu diesem Risikomanagementverhalten befähigen. Also keine dieser typischen Awareness-Vorlesungen, so nach dem Motto, bitte nicht auf diesen Anhang klicken, das ist Phishing, sondern wirklich technische Compliance verstehen und anwenden lernen. Welche Risiken gibt es, wie gehe ich damit um, wie bewerte ich sie, wie behandle ich sie und wie stelle ich sicher, dass sie auch wirksam sind und wie vermeide ich, dass ich hinterher persönlich dafür hafte, wenn irgendwas nicht umgesetzt worden ist und der Vorfall des Unternehmens in die Krise reißt und ich mich dann tatsächlich in die Brandung stellen muss und für den Ausfall zahle und die Lösegeldforderungen möglicherweise und so weiter. Denn das ist die Konsequenz, die tatsächlich sich aus dieser Richtlinie auch ergibt.
Ja. So, jetzt wird, lieber Ulrich, ja dem einen oder anderen jetzt das Wasser auf der Stirn stehen, ja, weil, persönliche Haft. Wie können denn jetzt Unternehmen prüfen, vorsichtshalber, falls sie es nicht längst getan haben, ob sie überhaupt sozusagen dabei sind und verantwortlich sind, die NIS-2-Richtlinie umzusetzen? Also Stichwort Betroffenheitsprüfung.
Ja, das klingt komplizierter, als es ist tatsächlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass man betroffen ist, ist sogar relativ hoch, weil wir es ja bisher so aus dem Kritisbereich mit einer wirklich bekannten Anzahl von 1139 Unternehmen nur zu tun hatten, die sozusagen schon als Betreiber der für die Daseinsvorsorge wesentlichen kritischen Dienstleistungen bekannt sind. Das wird jetzt nach ungefähren Schätzungen des Statistischen Bundesamtes so bei 30.000 liegen ungefähr, die nach NIS-2 dann tatsächlich verpflichtet sein werden. Das liegt daran, dass wir eine erhebliche Ausweitung des Anwendungsbereichs haben, also sowohl nach der Anzahl der Sektoren, das waren bisher 8, das werden dann 18. Und bei den Unternehmen, die also nicht mehr nach dieser virtuellen Schwellenwertlogik, die es bei Kritis gibt, mit den mindestens 500.000 Einwohner wären betroffen, wenn die Dienstleistung wegfällt. Das ist keine Voraussetzung mehr, sondern es wird nach Unternehmensgröße eingestuft. Und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend am Anfang, aber nach der Formel, ich bin im Sektor X tätig und habe mehr als 50 Mitarbeiter, ist das häufig schon zufriedenstellend beantwortet. So, also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann reguliert wird, ist dann schon ziemlich hoch. Bei den bisherigen Kritisunternehmen ändert sich sowieso gar nichts, denn die werden praktisch nur umgelabelt und heißen nicht mehr betreiberkritischer Infrastrukturen, sondern betreiberkritischer Anlagen. Aber die Vorschriften, die für sie gelten, als Untergruppe der besonders wichtigen Einrichtungen, sind im Prinzip identisch wie vorher. Diese 30.000 sind die Spitze des Eisbergs. Und man kann den anderen, die nicht unmittelbar in dieser Betroffenheitsprüfung festgestellt haben, dass sie selber persönlich reguliert sind, nur zurufen, das ist eine schöne Feststellung, dass ihr außerhalb des Anwendungsbereichs liegt, aber eure Auftraggeber sind möglicherweise reguliert. Und wenn die das sind, dann sind sie nach ihrem eigenen Risikomanagement verpflichtet, sich bei ihren Lieferanten im Zweifel rückzuversichern, dass die dieselben Anforderungen auch einhalten. Heißt, ich kann als kleiner IT-Dienstleister oder sonstiger Zulieferer von irgendeiner, der Begriff ist, betriebsrelevante Geschäftsprozesse, wenn das, was die kritische Dienstleistung ausmacht, bei diesem regulierten Unternehmen, von mir als Outsourcing-Partner oder sonst irgendwie Rechenzentrumsbetreiber, wie auch immer, bereitgestellt wird, dann bin ich mittelbar betroffen von der NIS-2, denn mein Kunde muss bei mir vertragliche Änderungen vornehmen, in denen die Einhaltung der Mindestsicherheitsanforderungen aus der Richtlinie nachgewiesen werden. Punktum. Und das führt zu so einer paradoxen Situation, dass die, die gar nicht selber reguliert sind, im Zweifel früher dran sind als die anderen, weil also Serviceverträge, die sind gern auch mal befristet. Nach 2 Jahren müssen die erneuert werden und ein verantwortungsbewusstes Unternehmen, das weiß, dass es demnächst in die Regulierung kommt, wird dann auch entsprechend dafür sorgen, dass vor der Verlängerung dann die Haken an den richtigen Stellen gesetzt sind. Ja.
Okay. Das bedeutet also, Timing ist da jetzt ja eine wichtige Frage. Also wie lange haben denn, ich sag mal, die wirklich 30.000 betroffenen Unternehmen jetzt Zeit, die NIS-2-Richtlinie umzusetzen und alle Dienstleister dafür, wie schnell müssen die sein?
Naja, also theoretisch gibt es eine Übergangsfrist, die so bei 3 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes liegt. Ich kann niemandem raten, das irgendwie auszureizen. Insbesondere bei diesen Outsourcing-Partnern, so den Lieferanten, wird dieser Anspruch, das zu erfüllen, viel, viel früher zum Tragen kommen. Ja. Was die Richtlinie fordert, sind Dokumentation. Das ist deshalb wichtig, weil bei den Kritis-Unternehmen es ja üblich ist, dass die tatsächlich in regelmäßigen Abständen Nachweise erbringen müssen, ungefragt. Da finden Prüfungen statt, da muss das Sicherheitskonzept nach Sicherheitskatalog bei der Bundesnetzagentur abgegeben werden und so weiter und so fort. Diese Nachweispflicht gibt es nicht nach der NIS II. Es gibt aber die Pflicht zu dokumentieren und im Falle eines Vorfalls dann auch
auf zu belegen,
Anfrage, ne? Der Aufsichtsbehörde, das irgendwie aus der Schublade ziehen zu können. Und wenn man damit zu spät anfängt, dann ist man tatsächlich, wenn man die Übergangsfrist dann gemütlich abgewartet hat, möglicherweise zu spät. Denn wenn der Vorfall innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 6 Monate passiert, dann kommt das BSI auch schon früher auf die Idee, mal nachzugucken, ob man denn auch ausreichend Maßnahmen ergriffen hatte. Also die Übergangsfrist in allen Gesprächen, die ich mit Leuten habe, die eine ähnliche Frage stellen, ist von mir immer mit der Antwort versehen, naja, vielleicht gibt es eigentlich de facto gar keine so richtig.
Also ja, aber nein, sozusagen. Ja,
ja, aber nein ist die richtige Antwort.
Genau. So, was passiert denn jetzt, wenn ich sage, ach, also ich meine, es gibt ja so gerade in KMUs gerne mal so die Einstellung, ach, Cybersecurity, das betrifft mich doch alles nicht. Was passiert, wenn ich die NIS-2-Richtlinie nicht erfülle? Drohen da Sanktionen oder kriege ich nur einfach in Anführungszeichen keine Aufträge mehr, weil meine großen Auftraggeber ja wollen oder NIS-2-Richtlinie einhalten müssen?
Da wäre die Antwort jetzt ja, aber ja. Ne? Also wir haben
also ja und ja.
Wir haben tatsächlich so eine Art DSGVO-Moment. Ne? Also wir erinnern uns mit warmer Freude an diese vollkommene Hysterie, die plötzlich herrschte so zwischen 2016 und 2018, als die Datenschutzgrundverordnung eingeführt wurde. Mhm. Und den meisten Unternehmen erstmals klar wurde, dass die Bußgelder, die da aufgehoben werden, dann doch happig sind. Ja, und wir sind jetzt, ich sag mal, beim Informationssicherheitsbereich jetzt durch die NIS II bei nur 20 Millionen oder 2,4% des Jahresumsatzes. So, also das ist geringfügig unter der Schwelle für die Datenschutzgrundverordnung. Aber es ist ähnlich wie damals auch, wo die Vorschriften, die nach der DSGVO plötzlich irgendwie allen klar wurden, vorher längst im Bundesdatenschutzgesetz gestanden hatten. Es hatte sich nur niemand dafür interessiert. Ja. Und wer dann, sagen wir mal, nach 2016 immer noch sagte, naja, Datenschutz betrifft mich nicht so, lag genauso schief wie jemand, der heute behauptet, er sei aus der Cybersicherheit irgendwie wegzudenken, denn für ihn interessiere sich ja sowieso kein Hacker. Das funktioniert so nicht mehr. Also die Bußgelder sind happig. Diese Leitungsverantwortung, also das, was ich schon
sagte. Also der Geschäftsführer haftet. Ja.
Genau. Das ist in der Tat etwas, was im aktuellen Gesetzentwurf so ein ganz klein bisschen abgemildert wurde, weil es jetzt nur noch, in Anführungszeichen, sich auf das Gesellschaftsrecht zurückzieht. Aber da stand eine Zeit lang im Entwurf drin, dass die Unternehmen nicht darauf verzichten dürfen, sich bei ihren Geschäftsführern persönlich aus der Haftung zu bedienen für alle Schäden, die aus einem Vorfall entstehen, wenn diesem Geschäftsführer nachgewiesen wird, dass seine Haltung, Cybersicherheit sei nicht so wichtig, im Wesentlichen den Vorfall begünstigt hat. So, ne? Also da muss man tatsächlich damit rechnen, dass man wirklich dann auch persönlich ranzieht. Ja? Im Aktiengesetz und im GmbH-Gesetz gibt es die entsprechenden Vorschriften, ja, die dann schon dafür sorgen, dass das auch voll durchhaut.
So, ne? So. Jetzt macht ihr bei der Engine GmbH ja Folgendes. Ihr macht die Leute ja fit für Informationssicherheit, technische Compliance und Regulierung. Ja. Also hast du mal so ein Fallbeispiel, wenn du jetzt in so eine Firma kommst, wo der Geschäftsführer sagt, ich habe Schiss, ich weiß nicht so recht, wie gut stehen wir denn da? Bin ich jetzt NIS II ready? Also wie fängt man da an und was sind da sinnvolle Praktiken?
Das ist ganz unterschiedlich natürlich, weil wir neuerdings mit Branchen zu tun haben, auf die man jetzt beim ersten Nachdenken auch nicht kommt. Wir haben Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, die irgendwelche elektrischen Bauteile herstellen, also alles, was ein Stecker hat, im Prinzip da auf dem Markt ist, die haben sich in der Vergangenheit nicht wahnsinnig viel um solche Dinge kümmern müssen, weil sie mit der Produktion halt außerhalb dieser reinen IT-Dienstleistungen gestanden haben. Ja. Zum allergrößten Glück der meisten dieser Unternehmen haben die eine Computeradministration und Netzwerkkonfiguration, die den Mindestansprüchen schon standhält. So, die haben sich da nicht viel vorzuwerfen. Was die alle nicht können, sind die Sachen, die in der Richtlinie drinstehen, die möglicherweise auch wirklich, sagen wir mal, eine Verhaltensänderung hervorrufen müssen. Ne? Die haben Geschäftsfortführungspläne vorzulegen zum Beispiel. Man muss nicht mehr auf den Notfall warten und sagen, oh Gott, wir hauen jetzt alle unsere Ressourcen drauf und versuchen wieder in Betrieb zu gehen, sondern müssen tatsächlich jahrelang kontinuierlich genau ihre Geschäftsprozesse analysieren, gucken, wie lange kann ich mir eigentlich einen Ausfall leisten, in welcher Reihenfolge muss ich die Betriebe wieder hochziehen, also nach einem Ausfall wieder ans Netz bringen oder wie auch immer. Das ist organisatorisch der größere Aufwand. Technisch sind die meisten relativ fit. organisatorisch, personell, all diese, sagen wir mal, wirklich bürokratischen Abläufe im Unternehmen, gemeinsame Übungen auch mit den Lieferanten und so ein Lieferantenaudit, um sich rückzuversichern, dass die tatsächlich das auch alles einhalten, was man da machen muss. Da sind die Lücken. Das ist das, was die meisten machen müssen. Der Rest ist Anwendung von Standardkatalogen. Also wir empfehlen immer, nicht unbedingt eine Zertifizierung, aber zumindest, dass man sich an diesem Grundschutzkatalog des BSI orientiert, ja, oder an der 27001 oder wie auch immer. Das ist zwar, wenn man genau hinguckt, nirgendwo gefordert. Die Richtlinie zwingt einen nicht zu einer Zertifizierung nach irgendwas. Aber es ist ein guter Aufhänger. Ne? Wenn ich eine Urkunde vorweisen kann, auf der schon steht, dass ich diese Informationssicherheitsmanagement-Dinge bei mir ordentlich implementiert habe, dann ist die Lückenanalyse schon einfacher. Ne? Das ist das, was wir machen in der Beratung tatsächlich. Wir gucken, was da ist an Dokumentation, welche Richtlinien schon existieren, wie die im Unternehmen ausgelebt werden, also ob das, was da auf Papier steht, auch wirklich in den Organisationsstrukturen existiert. Und dann machen wir einen Check, so eine Äquivalenzprüfung, ob das, was sie gemacht haben, dem Buchstaben der Richtlinie entspricht und wo die entsprechenden Handlungserfordernisse sind. Ja, relativ überschaubare Angelegenheit eigentlich.
Ja, also aus deinem Mund klingt es jetzt auch so. Trotzdem, glaube ich, sind die Leute sicherlich sehr, sehr froh, dass Experten wie ihr da seid und dass es eben auch den Eco gibt, der da Mitgliedsunternehmen ganz konkret unterstützt. Wahrscheinlich beide Hand nehmen, informieren oder was gibt es da noch weiteres?
Unsere Kompetenzgruppe kritische Infrastrukturen ist natürlich nicht ausschließlich für diejenigen da, die schon seit Jahren da als Kritisbetreiber unterwegs sind. Wir haben die gegründet in der Tat, um diesen neuen Anforderungen NIS 2, und das ist ja nicht die einzige, da kommt ja noch die CER, in Deutschland heißt das Kritis-Dachgesetz, mit dazu, wo erstmals physische Sicherheit geregelt ist, also Perimeterschutz und Hundestaffeln und Sabotage und diese Dinge, aber eben auch Risikomanagement und solche Sachen eingefordert werden, außerhalb des IT-Sicherheitsbereichs. Ja, die sind natürlich da auch mit zu berücksichtigen. Und es gibt Spezialanforderungen für die Finanzindustrie mit der DORA-Verordnung und so weiter und so fort. Darüber unterhalten wir uns in dieser KG regelmäßig und wir machen Workshops, wo man dann tatsächlich auch hands-on solche Maßnahmen und wie man sie ergreift lernen kann. Und wir denen, die gar nicht wissen, wie sie vorgehen sollen, dann so kleine Handlungsfahrpläne in die Hand drücken können, mit denen sie mit der Umsetzung weniger Schwierigkeiten haben dann.
Super. Wir packen einen Link in die Shownotes zu dieser Folge. Vielen, vielen Dank an Ulrich Plate. Er ist Berater für Informationssicherheit, technische Compliance und Regulierung bei der Engine GmbH, aber eben für den Eco, der Leiter der Kompetenzgruppe kritische Infrastrukturen. Aus deinem Mund klingt das alles ganz easy peasy. Ich hoffe, es wird sich auch so leicht und schnell für alle umsetzen lassen, damit unsere gesamte digitale Infrastruktur sicherer wird. Danke, Ulrich.
Wir wünschen allen Erfolg und leichte Hand. Ich bedanke mich auch und auf bald.
Ja, große Konzerne, die sich das leisten können, haben ja häufig eine eigene Abteilung, die sich mit solchen Dingen wie eben der Umsetzung von Gesetzen wie NIS 2 befasst.
Ja, aber was macht ein Unternehmen, die Ressourcen nicht in-house haben, kleine und mittelständische Unternehmen, und wie können die sich Hilfe holen? Darüber hat Sidoni mit unserem nächsten Gast gesprochen.
Im Gespräch.
Ja, nun haben wir ja schon einiges zu den neuen Sicherheitsregeln durch NIS 2 gehört. Besonders herausfordernd wird die Umsetzung für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die von der Richtlinie betroffen sind. Welche Herausforderungen und vielleicht auch Risiken diese kleinen und mittleren Unternehmen, die sogenannten KMUs, bei der Umsetzung der NIS 2-Richtlinie erwarten und welche Unterstützung notwendig ist, damit eben auch diese Unternehmen den neuen Anforderungen erfolgreich gerecht werden können. Darüber spreche ich jetzt mit Marc Tenbiek. Er ist geschäftsführender Vorstand des Deutschen Mittelstandsbunds und Vizepräsident des Wirtschaftspolitischen Clubs Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Tenbiek.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Tenbiek, wir haben schon gehört, die NIS 2-Richtlinie soll ja die Cybersicherheit in Europa stärken, stellt aber gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die Sie ja auch vertreten, besonders eine Herausforderung dar, weil die ja häufig auch nicht die Ressourcen, die Kapazitäten haben, um sich jetzt im Detail mit solchen Richtlinien zu beschäftigen. Welche spezifischen Risiken sehen Sie denn für Ihre Mitgliedsunternehmen eben bei der Umsetzung dieser Richtlinie und was unterscheidet diese vielleicht auch im Vergleich zu Großunternehmen, zu Konzernen?
Wir sprechen ja davon, dass die NIS-2-Richtlinie letztendlich auch kleine Unternehmen anspricht, bis 10 Millionen Euro oder 50 Beschäftigte. Mhm. Das ist eine ganze Menge, die jetzt davon betroffen sind. Auf der einen Seite ist die Herausforderung, besteht dann darin, dass man auch eine Orientierung erstmal so mal braucht. An was muss man sich überhaupt halten? Weil ja die Umsetzung der europäischen Richtlinie in die deutsche Gesetzgebung ja noch nicht vollzogen ist. Das ist ja wie immer so, dass das wirklich sehr, sehr spät erfolgt. Und von daher ist das wieder so eine neue Vorgabe, an die sich jetzt die Unternehmen orientieren müssen und wissen auch gar nicht, wie sie es umsetzen müssen, weil gerade die kleinen Unternehmen, die kennen es auch, die haben nicht so viel Zeit, die haben andere Probleme derzeit und vor allem haben auch weniger Know-how und natürlich auch weniger Geld in der aktuellen wirtschaftlichen Situation.
Sie haben es jetzt schon genannt, die kleinen Unternehmen haben häufig finanziell und personell weniger Ressourcen. Welche Form von Unterstützung würden Sie sich denn wünschen? Sind das staatliche Initiativen oder Partnerschaften oder Förderprogramme oder was würden Sie sagen, was wäre essentiell, um eben auch kleine und mittlere Unternehmen hier erfolgreich durchzubringen?
So kleine Unternehmen brauchen auf jeden Fall recht viel Unterstützung, weil sie die Eigenkapazitäten in der Regel nicht haben. Von daher sind natürlich diese Erstinformationen, die das BSI herausgibt, grundsätzlich sehr gut. Man kann sich schon mal orientieren, aber letztendlich ist es noch nicht ausreichend. Das Thema der Förderprogramme ist natürlich intensiv immer in Deutschland diskutiert. Man startet mit einem Förderprogramm, dann kommt auf einmal ein Losverfahren, weil das Geld wieder nicht da ist. Also von daher können sich die Unternehmen auch nicht unbedingt immer darauf verlassen, dass man mit Förderung immer alles nun mal auch dann erledigt. Aber ich glaube, es ist irgendwie so eine große Veränderung auch dann eingetreten, weil man ja festgestellt hat, gerade in kleinen Unternehmen, dass eben ohne IT gar nichts geht, ohne digitale Strukturen geht überhaupt nichts. Wir sind auch in ausgesprochen schwierigen Situationen, auch was das Umfeld angeht. Wir sind in kriegsähnlichen Zustand jetzt in Europa und von daher sind natürlich auch die Cyberattacken immens. Und ich finde es auch ganz spannend, dass gerade auch immer die kleinen Unternehmen immer so gesagt haben, dass eben die nicht davon betroffen sind. Aber im Endeffekt sind die Hacker überall. Ja. Es ist nicht die Frage, ob sie kommen, sondern nur, wann sie kommen. Und Unternehmen müssen darauf vorbereitet sein, weil sie einfach immer mehr davon abhängig sind, dass die IT funktioniert und letztendlich durch die NIS 2 auf einmal bekommt die Richtlinie auch dann Zähne. Das heißt, die Geschäftsführer werden nachher persönlich auch noch in Haftung genommen, auch mit dem Privatvermögen und da stehen wieder diese ominösen großen Strafzahlungen dort noch im Raum. Das motiviert natürlich erstmal Risiken überhaupt nicht einzugehen, aber letztendlich heißt es, Unternehmen müssen sich wirklich umstellen. Das haben sie auch schon gemacht, weil sie sich mit dem Thema IT sich wirklich so intensiv auseinandergesetzt haben, dass sie einfach erkannt haben, das gehört wirklich zu solchen Kernprozessen im Unternehmen, die auch geschützt werden müssen. Wie man eine Türe abschließt, dann muss natürlich die IT auch abgeschlossen werden. Ich sage es einfach mal ganz plakativ, das ist also angekommen, aber mit Druck ist das ganz schön schwierig und Sie kennen die Agenda. Man hat nachher verschiedene Punkte. Am Anfang steht immer Geld verdienen, Vertrieb und Prozessoptimierung und nachher kommt irgendwie das Thema Sicherheit rein und da brauchen wir wirklich einige Initiativen, die nochmal darauf hinweisen, dass wir die Unternehmen nicht alleine lassen, wie der DB es auch macht mit Webinaren, mit Informationen, auch in Zusammenarbeit mit dem ECO, dass wir dort Aufklärung betreiben. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich wichtig, ganz klar zu sagen, wir lassen sie nicht alleine, wir begleiten sie, aber es ist angekommen, dass man was machen muss.
Sie sagen, es ist angekommen, also das Bewusstsein steigt bei Unternehmen generell für Cybersicherheit und dann eben auch im Zusammenhang jetzt mit dieser neuen Richtlinie. Wie beobachten Sie das denn bei Ihren Mitgliedern? Haben Sie vielleicht Beispiele, Best Practices von einzelnen Unternehmen, wie die hier vorgehen, was sich andere Unternehmen vielleicht abgucken könnten?
Es sind ja vor allem auch kleine Unternehmen, die jetzt dann auch entweder von direkt betroffen sind oder letztendlich über eine Verbindung zu einem Industrieunternehmen, wo man Dienstleister ist, dazu dann genötigt werden, alle Dinge auch so umzusetzen, wie beim Lieferkettengesetz. Das geht dann einfach bis ganz nach unten. Also von daher ist es so, dass man auf der einen Seite das Thema Cloud-Lösung natürlich sehr intensiv diskutiert. Wo ist der Server? Wie sind die Sicherungen dort? Wie ist das Backup-Management? Wie haben wir auch das Notfallmanagement auch dann definiert, gerade wenn es darum geht, man hat einen sicherheitsrelevanten Vorfall, wie sind dann die entsprechenden Informationsketten, dass man sich nicht dann erst hinsetzt, wen muss man jetzt informieren, sondern man nimmt das schöne Notfallbuch, so soll es laut Lehrbuch ja eigentlich auch dann so sein und dann sind ganz klar die entsprechenden Ketten schon mal definiert. Damit befassen sich mittlerweile auch die kleineren Unternehmen auch, weil sie ja nun mal auch dann die Not haben, sich damit dann zu befassen. Das Thema der Mitarbeiterschulung, das merken wir zum zumindest ist wirklich sehr intensiv mittlerweile, so dass man weiß, man muss natürlich auch die Beschäftigten auch wirklich anhalten, nicht jede Anlage aufzumachen, lieber vorher löschen.
Natürlich immer der erste Einfall, das erste Einfallstor häufig, ne? Klar.
Das ist der Klassiker dann dort. Ja. Und gerade auch, wenn man irgendwelche Software installiert, wenn es nur so ein kleines Gimmick ist auf dem Rechner, da sind die Rechner mittlerweile auch ordentlich schon abgeschottet, aber noch nicht überall. Also Einfallslöcher gibt es überall und das große Loch sind im Endeffekt die Beschäftigten. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, wenn man dann entsprechende IT-Lösungen hat, die dazu beitragen, schon mal eine Grundsicherheit zu bekommen. Tolle Filter, entsprechende Antivirenprogramme und so, dass man auch die Trojaner auch identifiziert und denen Rechner entsprechend Quarantänennummer dann also nimmt. Das heißt, diese Investitionen, die ja schon getätigt werden, die laufen sowieso schon im Hintergrund. Aber nachher entscheidet man sich, klickt man oder klickt man nicht. Und dann kann eine ganze Menge sich im Unternehmen als Wurm sich dann fortsetzen.
Ja, Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, die Unternehmen machen selber schon viel. Wir als Verbände sind natürlich aktiv, bieten Webinare, Infoveranstaltungen und so weiter. Wenn Sie jetzt aber konkret wirklich nochmal einen Wunsch auch an die Politik und den Gesetzgeber formulieren dürften, welche konkreten Maßnahmen würden Sie sich denn wünschen, um den Mittelstand und kleine Unternehmen im Bereich Cybersicherheit nachhaltig zu unterstützen?
Man braucht definitiv eine Planbarkeit. Von jetzt auf gleich ist es in kleinen Unternehmen extrem schwer umzusetzen. Man muss es irgendwie auch von Ressourcen her einplanen. Das heißt, nicht jetzt mit einer neuen Regelung kommen, die übermorgen schon wieder dann in Kraft tritt, sondern ein bisschen mit Ansage. Das wäre schon mal ganz fein. Mhm. Das Zweite ist, wenn man eine Ansage schon macht, dass man gleichzeitig auch sagt, wo gibt es Unterstützung? Wo kann man sich dran wenden, wenn man einfach alleine nicht weiterkommt? Verbände machen das ja freiwillig. Das ist ja kein öffentlicher Auftrag. Und deswegen werden Verbände oder Organisationen, Fachorganisationen wirklich extremst ja auch dann kontaktiert, weil dort die Fachleute sitzen und gut weiterhelfen können. Es geht nachher auch immer wieder um Geld. Entweder heißt es, dass man Abschreibungen besser machen kann, wenn man IT-Systeme sich nun mal so kauft. Das ist so das eine, dass einfach die Last der Investitionen ein bisschen reduziert wird, weil es muss ja gemacht werden. Und damit verbunden ist im Endeffekt ja auch der Bürokratieabbau, weil sie bekommen Vorgaben, sie müssen entsprechend reporten für jede Kleinigkeit und damit haben sie schon wieder 20% des Tagesgeschäfts. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, allein schon mit Bürokratie und dann ist die Frage, so ist es, wo kann man noch wirtschaften?
Also das hören wir ja sogar von großen Unternehmen sogar immer, dass sie sich Bürokratieabbau wünschen, weil es einfach so viel Zeit frisst. Ne? Und klar, bei kleinen Unternehmen, die haben natürlich überhaupt keine Luft dafür.
Es dreht sich immer um drei Sachen. Das ist das Thema Planbarkeit, es ist das Thema Geld und es ist das Thema Bürokratie. Das ist aber in jedem Gesetzesvorgaben, jeder Regelung immer gleich. Und das betrifft große Unternehmen wie auch kleine Unternehmen. Und wenn ich mal so an die zwei dann nochmal mal tiefer an denke, man startet irgendwie und dann betrifft es nachher jedes Unternehmen. Aber ich finde es aber auch extrem wichtig, dass man sich gerade auch mit dem Thema IT-Sicherheit sich intensiver auseinandersetzt, weil die deutsche Wirtschaft wird sich extrem umstellen müssen. Sie wird internationaler, auch durch die digitalen Prozesse mal so werden, auch durch die Zusammenarbeit der Cluster, die sich nun mal dann so bilden. Deswegen ist es wichtig, dass man auch sicherheitstechnisch nicht auf einmal ein Sparprogramm im unternehmensintern nun mal fährt. Weil wenn Sie ein Unternehmen aufbauen und Sie haben dort ein Bürogebäude, Sie sparen ja nicht an der Haustür, Sie sparen ja nicht an den Sicherheitseinrichtungen einer Alarmanlage. Aber hintenrum über die Glasfaser, sofern sie verlegt wurde, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich in Deutschland, da denkt man einfach nicht dran, dass durch so ein kleines Kabel einiges kommen kann. Und wenn man dann mal überlegt, was bedeutet ein Ausfall, auch betriebswirtschaftlich gesehen. Sie haben ja wirklich Ausfälle ohne Ende und da spreche ich auch nicht mal vom Reputationsverlust, sondern wirklich harten wirtschaftlichen Einbußen. Ja. Und deswegen ist es wirklich nicht nur ein Appell, sondern wirklich eine dringende Bitte, kümmert euch um das Thema IT-Sicherheit und fangt langsam an. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt jetzt ein Fort Knox aufbauen, aber jede einzelne Initiative hilft, um das Thema IT-Sicherheit im Unternehmen zu etablieren. Es ist auch eine kulturelle Frage ja auch. Es muss vom Management getragen werden, es muss von den Mitarbeitenden auch verstanden werden, dass es einfach notwendig ist. Aber es ist wie ein Schlüssel, den man rausgibt und der Schlüssel ist an einem festen Schlüsselbund, da passt man drauf auf und so muss man mit jeder einzelnen IT-Einheit auch umgehen, wie als ob es ein Schlüssel ist und darauf Obacht geben.
Jetzt mal ein bisschen weg von der Cybersicherheit. Im Zuge der Digitalisierung entstehen ja ganz viele Herausforderungen, gerade eben auch für kleine und mittlere Unternehmen. Einige haben Sie ja auch schon genannt, aber wo sehen Sie da derzeit so die größten Stolpersteine oder die größten Herausforderungen für den Mittelstand, sei es bei der digitalen Infrastruktur oder Fachkräftemangel oder auch technologische Innovationen? Was sehen Sie da?
Die Herausforderung besteht darin, wohin geht das Geschäftsmodell und was braucht man, um dieses Geschäftsmodell wirklich erfolgreich zu machen? Sind das vor allem Cloud-Lösungen, weil man sagt, man möchte recht virtuell arbeiten, man möchte auch eine gewisse Grundsicherung schon mal haben, man möchte einfach flexibler sein? Möchte man auch KI einsetzen, weil man sagt, die KI hilft mir, Prozesse zu vereinfachen? Oder auch vielleicht, wenn man meint, Fachkräfte, die brauchen mehr Unterstützung, just an dem Punkt, wo man sich auch entscheiden muss, dass man auch die richtige Entscheidung wo man dann da so trifft. Da muss man wirklich überlegen, welche KI-Lösungen möchte man einsetzen. Und somit finde ich es wichtig, dass gerade auch Unternehmen, die in der digitalen Transformation sind, einfach auch mal was ausprobieren, um mal festzustellen, was passt zu einem und wo kommt man wirklich mit weiter. Nur zu sagen, man muss jetzt KI einführen, das wäre ein bisschen plakativ. Man muss wirklich einen gewissen Spieltrieb haben und auch genügend Ressourcen auch bereitstellen, um festzustellen, welche Unterstützung innerhalb der Digitalisierung hilft mir wirklich im Geschäftsprozess. Und das ist die einzige Frage, die man immer gestellt bekommt. Das, was ich jetzt hier einführe, hilft mir das? Ja oder nein? Oder ist es nur schön? Und deswegen muss man sich, glaube ich, im Rahmen der digitalen Transformation sich wirklich Gedanken machen, wohin will man? Was möchte man besser machen? Und mit welchen Instrumenten kann man es am besten machen? Und deswegen braucht man vielleicht ein kleines Labor, um einfach mal ein paar Systeme mal parallel mal laufen zu lassen. Und ich glaube auch, dass dieser Trieb, mal was kennenzulernen, momentan extrem stark ausgeprägt ist, gerade in den kleinen Unternehmen, wo man einfach auch ganz andere Personalressourcen hat. Da ist der Chef, die Chefin ja teilweise noch selber unterwegs und da ist das Gute, dass man natürlich im Rahmen des Nachfolgeprozesses in den Unternehmen auch einen Alterswechsel auch zusehends auch hinbekommt, ja, dass dann, wenn sie einen Generationenbetrieb haben, der von mir schon 40, 50 Jahre schon so da ist, ne, da soll man sich vielleicht mal Gedanken über die Geschäftsmodelle sich auch nochmal dann so machen, ob man sich nochmal traut, was Neues zu machen. Aber vor allem die treibenden Köpfe sind vor allem auch jüngere Leute, die mit einem ganz anderen Spirit auch an die Sache drangehen, das privat vielleicht einsetzen und sagen, okay, komm, genau, was ich hier privat nutze, ich nehme mal ChatGPT, das nutzen so viele Leute privat, warum kann man das nicht sinnvoll auch im Unternehmen einsetzen oder wie kann man das im Rahmen auch in einer industriellen Veränderung, auch im Geschäftsprozess ist es ja auch sehr wichtig, mal festzustellen, wo gibt es Besonderheiten, wo gibt es Ausreißer und eine KI kann diese Ausreißer ja auch dann bewerten, dass man sich wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, damit Zeit spart. Und somit habe ich auch eine industrielle Anwendung innerhalb der KI. Und ich glaube, das hat wirklich Zukunft. Und das bringen die jungen Lenker der Unternehmen auch immer mehr mit rein, dass man das erkennt, wo der Nutzen dann da so ist. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Ganz herzlichen Dank, Marc Tenbeck vom Deutschen Mittelstandsbund, für diesen Einblick, was NIS 2 und überhaupt die digitale Transformation für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet. Ich habe mitgenommen, das Bewusstsein ist schon relativ groß oder steigt auf jeden Fall auch in diesen kleinen Unternehmen. Das Thema Cybersicherheit etwas ist, womit sich auch tatsächlich auf oberster Ebene beschäftigt werden muss, weil es einfach geschäftsentscheidend sein kann. Und ich habe mitgenommen, dass im Grunde drei Faktoren ganz wichtig sind für diese kleinen und mittleren Unternehmen, die teilweise einfach auch durch die Politik sichergestellt werden müssen. Und das ist Planbarkeit, das ist ein Bürokratieabbau und das ist an gewissen Stellen, wo das eben möglich ist, auch eine finanzielle Entlastung. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Schön, dass Sie bei uns waren und herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
Solche Cybersicherheitsunternehmen sind möglicherweise für viele Betroffene die richtige Anlaufstelle, um die Umsetzung von NIS 2 zu koordinieren und dann auch letztendlich durchzuführen. Wie das Ganze aussehen kann, das hat uns unser nächster Gast mal erklärt.
Im Gespräch.
Ja, jetzt haben wir schon einiges darüber gehört, vor welche Herausforderungen die NIS-2-Richtlinie betroffene Unternehmen stellt. Aber diese neuen Sicherheitsregeln sind natürlich nicht nur für Anwender ein großes Thema, sondern auch für IT-Security-Hersteller. Diese stellen sich natürlich auch darauf ein, bieten Lösungen und Services an, um anderen Unternehmen dabei zu helfen, mit der neuen EU-Richtlinie umzugehen. Und eins dieser Unternehmen ist ECO-Mitglied G-Data Cyber Defense. Und welche Lösungen sie anbieten, darüber spreche ich jetzt mit Co-Founder und Chief Technology Officer Andreas Lüning. Herzlich willkommen.
Ja. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, wir haben jetzt schon einiges über NIS 2 gehört. Es ist ja eine sehr umfassende Richtlinie, die viele Unternehmen, insbesondere jetzt auch kleinere und mittlere Unternehmen, vor doch einige Herausforderungen stellt. Welche speziellen technischen Hürden sehen Sie denn bei der Umsetzung der NIS 2-Richtlinie für Unternehmen? Und gibt es bestimmte IT-Bereiche, die hier vielleicht besonders betroffen sind?
Ja, vielleicht mal zum Begriff technische Hürden. Es gibt, glaube ich, Werkzeuge, die einem helfen, natürlich NIS 2 zu erfüllen, beziehungsweise das Ganze ist in der nationalen Umsetzung, also letztendlich auch die Regelung, die unsere nationale Gesetzgebung erlässt, in irgendeiner Weise zu erfüllen. Keine Frage. Aber ich glaube nicht, das eigentliche Problem sind das Tooling, beziehungsweise Werkzeuge, die ich in irgendeiner Weise zur Anwendung bringe, sondern das Verständnis, was ich eigentlich tun muss, um einen höheren Grad an Informationssicherheit im Unternehmen zu bekommen. bekommen. Technische Maßnahmen sind auch in der NIS2 genannt, wie Multifaktor-Authentifizierung, Verschlüsselung etc., keine Frage. Aber ich glaube, die größte Hürde ist das Verständnis, Sicherheitsmaßnahmen zur Bewertung zu bringen in einem Unternehmen und dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen und wie ein Krisenfall letztendlich, wo da Menschen auch im Unternehmen zusammenarbeiten müssen, um eine Resilienz, die ja mehr oder weniger durch die NIS2 gefordert ist, im Unternehmen zu erreichen. Ich glaube, das ist tatsächlich die größte Hürde. Technischer Seite können wir Toolings anbieten, die vor allen Dingen natürlich den Angriff erkennen, den Angriff bewerten, eine erste Response geben und helfen, einem Unternehmen diese Krise, in der es dann damit gerät, in irgendeiner Weise zu bewältigen. Das ist ein Tooling-Angebot, keine Frage, das natürlich das Wissen an ein Unternehmen gibt, wann ein Angriff überhaupt stattfindet und welche Möglichkeiten bestehen, dagegen anzugehen. Aber die Risikomaßnahmen, die dann greifen, die muss ein Unternehmen individuell für sich tatsächlich bestimmen. Und da ist, glaube ich, die größte Hürde, abgesehen davon natürlich, solch ein Tooling sich anzuschaffen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie unterstützen sozusagen im Tooling. Was bietet G-Data denn da konkret an?
Was ein Unternehmen normalerweise, das nicht in der IT-Sicherheitsbranche tätig ist, ein produzierendes Gewerbe, ein Handel, die haben keine Kompetenz tatsächlich im Bereich IT-Security in der Angriffserkennung. Sie deswegen mit einem System oder einem Toolset zu versorgen, das in der Tat Angriffe erkennen kann, ist natürlich relativ hochgestochen, weil die Mitteilungen, die von einem System in dieser Form auskommen, durch ein SIEM-System oder ein XDR-System, sind sehr, sehr hochkarätig. Und es erfordert normalerweise eine Interpretation. Und das kann eigentlich nur IT-Sicherheitsfachpersonal tatsächlich leisten, diese Interpretation. Und deswegen gehen wir sehr stark davon aus, dass wir eine Managed-Leistung vor uns haben, dass wir also Security as a Service anbieten müssen und damit letztendlich vor allen Dingen Mittelständler nicht alleine lassen mit dem Problem, dass er sich kundtun muss. Wie sehen eigentlich Angriffe aus? Welche Muster dienen einem Angriff? Was sind eigentlich tatsächlich Szenarien, über die ich nachdenken muss im Unternehmen, die auf mich zukommen können? Wenn ich da Fachpersonal habe und ich bin ein mittelständisches Handelsunternehmen, dann habe ich da einen sehr, sehr großen Türwächter vor mir, den ich eingestellt habe. Und der wacht mehr oder weniger die ganze Zeit, dass was passiert. Der langweilt sich aber unter Umständen auch, wenn er nicht letztendlich mit anderen in Berührung kommt, bei denen es tatsächlich Vorfälle gibt und letztendlich damit auf dem neuesten Stand zu bleiben. Deswegen gehen wir davon aus, dass Security as a Service ein Mittel ist, natürlich, um genau dieses Personal, das ich sicherlich auch in Zukunft benötigen werde, bereitzustellen und dementsprechend auch die Fachkompetenz in diesem Bereich sehr, sehr hoch zu halten. Von daher für mich ein Zukunftswink wäre tatsächlich Security as a Service, Managed Leistung in der Angriffserkennung und anschließend auch in der Angriffsbewältigung.
Stellen Sie da eine gesteigerte Nachfrage jetzt fest, gerade im Kontext NIS2? Also haben Sie das Gefühl, das ist vielen Unternehmen tatsächlich jetzt schon bewusst, dass sie da sozusagen Nachhilfe brauchen oder Unterstützung brauchen und dass sie da eben auf Unternehmen wie G-Data dann zukommen?
Ich weiß nicht, ob es durch die Regulatorik ist, dass eine höhere Nachfrage nach solchen EDR- bzw. XDR-Lösungen da ist. Letztendlich gehen Angriffe durch Medien. Es werden Universitätskliniken angegriffen, es werden ganz normale Handelsgruppen angegriffen, Verbände werden angegriffen. Das geht durch die Presse und jedes Mal ist auch natürlich von einem mehr oder weniger Berg an Arbeit, der offensichtlich vor einem liegt bei einem solchen Angriff. Und letztlich, dass diese Unternehmen oder Verbände lange Zeit nicht mehr online sind, mehr oder weniger offline abgetrennt vom Internet. Das bekommen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen mit. Und das, was im Unternehmen eingesetzt wird, wir haben eine Firewall, wir haben eine Backup-Lösung, wir haben einen Antivirus-Schutz, wir haben ein Patch-Management etc. All diese angegriffenen Unternehmen haben diese Komponenten gehabt. Und deswegen besteht natürlich die Nachfrage, was kann ich denn tun, um solche Angriffe erstens tatsächlich zu erkennen und nicht die lange Zeit machen zu lassen? Und was kann ich anschließend tun, um diesen Angriff zu bewältigen? Diese Nachfrage ist sicherlich da. Ob die durch die Regulatorik kommt, wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, zumindest bei Menschen im Unternehmensumfeld, mit denen ich spreche, NIS2, Moment, das ist doch kritisch, das sind Energieversorger oder sonst was in der Richtung. Davon bin ich doch nicht betroffen. Und ich glaube, die Nachfrage kommt vor allen Dingen aus den medialen Berichterstattungen sicherlich zu Angriffen, zu erfolgreichen Angriffen und die Auswirkungen von denen.
Stichwort Verschlüsselung, Verschlüsselung und Datensicherheit, das sind ja auch zentrale Bestandteile moderner Sicherheitsmaßnahmen. Welche Verschlüsselungsstrategien und Datenmanagement-Tools empfehlen Sie denn im Rahmen der NIS2-Vorgaben?
Ich kann jetzt keine Tools direkt benennen. Da gibt es diverse Anbieter, die natürlich Tools diesbezüglich anbieten, letztendlich sogar von einem Betriebssystem aus gesehen. Vielleicht, warum Verschlüsselung sinnvoll ist oder wo es überhaupt sinnvoll ist, es ist natürlich der Kern. Ich sollte natürlich A, die Datenablage verschlüsseln, Datenbanken Banken sollten einen verschlüsselten Zugriff haben. Ich muss die Transportwege verschlüsseln, auch keine Frage. Es ist aber absolut alles nutzlos, weil irgendwann muss ich ja auch mal auf die Daten zugreifen. Und zwar in unverschlüsselter Form. Wenn Sie ein Word-Dokument oder so etwas bearbeiten, Sie verarbeiten es ja unverschlüsselt. Das heißt, ich muss mich auch um die Authentifizierung auf jeden Fall kümmern. Wann habe ich letztendlich ein verschlüsseltes Dokument beispielsweise verschlüsselt übertragen, keine Frage, aber einem Benutzer unverschlüsselt kenntlich zu machen, damit er es bearbeiten kann und anschließend den Weg natürlich wieder zurückfinden kann. Und da muss man, glaube ich, ansetzen. Wir sprechen oft von Netzwerksegmentierung, dass nicht alle Abteilungen eines Unternehmens von vornherein gleichflächig zu erreichen sind. Mhm. Auch letztendlich Zugriffssysteme müssen, glaube ich, ebenfalls segmentiert werden. Das heißt, ich muss anfangen, einzelne Dokumente, einzelne Datenblöcke zu klassifizieren. Für wen sind die eigentlich da? Sind die beispielsweise public, öffentlich? Wenn ja, wie öffentlich? Werbetechnisch öffentlich? Für meine Vertriebsmannschaft öffentlich? Sind sie eventuell intern? Sind sie eventuell vertraulich? Oder ist es sogar letztendlich in irgendeiner Weise bei dem einen oder anderen geheim, mehr oder weniger einzustufen? Und ich muss natürlich anschließend sagen, welche Dokumentenarten sind für welche Personengruppen auch tatsächlich zugänglich im Unternehmen? Das ist, glaube ich, nochmal ganz außen vor Verschlüsselung, die Authentifizierung, die ich durchführen muss, weil ein Angreifer wird sehr schnell zu einem quasi Mitarbeiter, dem ist es dann egal, ob diese Daten nur Ursprungsform verschlüsselt waren oder nicht, weil er ist ja eine Authentifizierung bekommen und darf auf diese Daten zugreifen. Von daher glaube ich, dieser Mechanismus muss einhergehen mit, natürlich, klar, keine Frage, wenn ich physikalischen Zugriff auf irgendein Endgerät habe, auf ein Notebook habe, auf einen Server habe, dann sollten die Daten dort ebenfalls verschlüsselt abliegen und die Transportwege sollten verschlüsselt sein. Aber diese Zugriffskontrolle muss ich ebenfalls durchführen. Bei Multifaktor-Authentifizierung, klar, dann bin ich mehr oder weniger schon mal ein bisschen sicherer, dass diese Person, die ich meine, auch tatsächlich vor dem Bildschirm sitzt. Aber darüber hinaus muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie gesagt, was ist die Klassifizierung von Daten und wer soll sie anschließend in meinem Unternehmen sehen?
Wie wichtig ist ein effektives Patch-Management für die NIS2-Compliance? Also welche Prozesse sollten Unternehmen da implementieren, um eben sicherzustellen, dass ihre Systeme auf dem neuesten Stand bleiben?
Im Grunde genommen, sie schreibt vor, im Bereich Cyberhygiene nennt die NIS2 das und so ist es auch letztendlich in unsere Gesetzgebung geplant umzusetzen. Cyberhygiene bedeutet natürlich vor allen Dingen das, was an bekannten Schwachstellen durch Patches ausgemerzt werden kann, auch letztendlich sehr, sehr zeitgerecht auszurollen in einem Unternehmen. Das ist rein technisch gesehen kein so wahnsinnig großer Akt. A, gehen viele Produkte ja einher, ohnehin Sicherheitsupdates von sich aus einzuspielen. Andererseits gibt es Patch-Management-Systeme, die einen Administrator beispielsweise dabei unterstützen, diese auszurollen. Es ist aber so eine Art Skepsis meist angebracht, würde ich fast nennen. Was passiert, wenn ich diesen Patch ausrolle? Funktioniert mein gesamtes IT-System dann noch? Gibt es sicherlich schlechte Erfahrungen, die man da hier und da gesammelt hat, dass irgendetwas plötzlich nicht mehr funktioniert, nachdem man ein auch Sicherheitsupdate eingespielt hat? Aber es ist absolut notwendig, über diesen Schatten zu springen und möglichst extrem zeitnah Patches einzuspielen. Weil ein Patch, der tatsächlich bekannt ist, dass er ausgenutzt wird, den zu bestehen lassen, ist schlicht und ergreifend, als ob ich gerade meine Eingangstür nicht nur nicht abschließe, sondern offen stehen lasse. Und das muss ins Bewusstsein kommen, dass es nicht darum gehen kann, möglichst lange den Bestand zu halten. Never touch a running system ist so ein IT-Administrator-Spruch. Wenn es denn einmal funktioniert, dann lassen wir es lieber in dem Zustand. Der muss, glaube ich, auf jeden Fall letztendlich übergangen werden in die Richtung, ja, Patchen ist auf jeden Fall ein extremer Sicherheitsbestandteil.
Sie haben ja jetzt schon ein paar Aspekte genannt, die im Kontext NIS2 relevant sind. Also die Risikoerkennung, Verschlüsselung, Segmentierung, Klassifizierung von Daten, Zugriffskontrollen, Authentifizierung. Das sind wahnsinnig viele Punkte. Könnten Sie vielleicht so eine Art Drei-Schritte-Manual oder sowas mal nennen für Unternehmen, die jetzt vor diesem Berg an Anforderungen stehen, was vielleicht so die drei wichtigsten Punkte sind, die Sie sich in Ihrer Sicherheitsstrategie, in Ihrer Sicherheitsarchitektur angucken müssten?
One size fits all ist natürlich schwierig zu machen. Letztendlich, was die Anforderungen angeht, wir sind mittlerweile in der nationalen Umsetzung. Von daher ist vielleicht die nationale Gesetzgebung fast schon interessanter als die NIS2 selber. Paragraph 30 des Umwandlungsgesetzes ist relativ kurz. Es beschreibt die Risikomaßnahmen, die ein Unternehmen durchführen muss. Ganz oben drauf steht Risikomanagement-System etablieren für IT-Sicherheit. Und das ist, glaube ich, der Berg, von dem viele Menschen auch stehen, wenn sie ihn erstmals lesen. Ich glaube, man muss auf jeden Fall schrittweise anfangen, den Berg erstmal für sich definieren. Wo wollen wir eigentlich hin? Wo sind eigentlich momentan unsere Probleme? Und dann umzusetzen in eine Risikoanalyse, Management, Minimierungsframework. Es ist ein Prozess. Ich habe nicht einen Zeitpunkt X, wo ich sage, ich bin jetzt sicher oder ich bin NIS2-konform oder so etwas in der Richtung, sondern es ist ein Prozess, der laufend eine Verbesserung der IT-Sicherheit, vielleicht aufgrund auch von neuen Anforderungen, darstellen muss. Das ist etwas, was vor allen Dingen Management als Gedanken für sich mittragen muss. Mhm. Es geht nicht darum, ein Produkt anzuschaffen, das auch, das ist ein Toolset, das brauche ich auch tatsächlich. Aber dieser Gedankengang, ich muss einen Prozess haben, um dauerhaft meine Informationssicherheit zu gewährleisten, beziehungsweise auf einen Angriff vorbereitet zu sein und letztendlich einen Plan dafür zu haben, was passiert eigentlich dann. Und das kann ich schrittweise aufbauen und in einen stetigen Verbesserungsprozess überführen. Und das ist eine Top-Down-Mechanismus. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Das Management muss das wollen. Der Unternehmer muss das wollen, ähnlich wie Compliance-Regeln einzuhalten, ähnlich wie Arbeitsschutzregeln einzuhalten. Muss er das von oben vorgeben tatsächlich und letztendlich nach unten skalieren, auch letztendlich gucken, ob das dauerhaft eingehalten wird, was ich da mache. Weil viele Dinge, wir kennen das selber, Schlüssel rausholen, wir haben gerade Einkaufstaschen in der Hand, ist echt blöd an der Haustür oder Wohnungstür. Wir machen es trotzdem, weil wir wissen, es ist blöd, wenn da jemand so durchgeht. Und ähnlich ist es bei Sicherheitsmaßnahmen, die ich in ein Unternehmen einführe. Das fühlt sich erst einmal blöd an. Aber da muss ich, glaube ich, von der Managerseite drüber stehen und sagen, das muss jetzt gemacht werden, weil ansonsten können wir unser Unternehmen so nicht weiterführen. Wäre von der Regulatorik her gesehen und letztendlich vom möglichen Risiko, wo ich dann natürlich eventuell Gefahr laufe, tatsächlich einen Angriff überstehen zu müssen.
Wie kann denn die Integration von Threat Intelligence in bestehende IT-Sicherheitslösungen Unternehmen hier unterstützen, den Anforderungen von NIS2 gerecht zu werden?
Es ist ein sehr Wunderpunkt. Es geht letztendlich um Fachwissen. Jetzt kann ich, wie gesagt, das haben wir schon gerade tatsächlich so ein bisschen das Thema angerissen, einem Unternehmen, das ein Produktionsgewerbe ist, das ein Handelsgewerbe ist, nicht verlangen, dass es so viel Fachkenntnis besitzt, dass es überhaupt diese Bedrohungsszenarien, die aufgrund von Threat Intelligence, von einer Analyse der Bedrohungslagen hervorgeht, tatsächlich im Unternehmen zu verankern, dass sich jemand damit auseinandersetzen kann. Von daher gehe ich schon davon aus, Threat Intelligence ja, aber ist das für Fachleute, die sich mit IT-Sicherheit tatsächlich auskennen? Und da sind wir wieder beim Begriff Security as a Service, beziehungsweise Managed XDR-Lösungen, Managed IAM-Lösungen, Managed Security Operations Centers. Je nach Unternehmensgröße gibt es da Variationen, bin ich auf jeden Fall in dem Bereich dabei, weil ich glaube nicht, dass wir dermaßen viele Fachkräfte auch letztendlich in die einzelnen Unternehmen reinbringen können, dass wir sagen können, wir machen jetzt aus einem IT-Administrator eine IT-Sicherheitsfachkraft. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube doch, das Arbeitsgebiet und das Aufgabenspektrum sind sehr different voneinander.
Na, und da kommt ja auch G-Data mit seinen Lösungen wahrscheinlich auch wieder ins Spiel, ne?
Das ist das, was wir propagieren, wo wir denken, die Zukunft liegt darin, letztendlich auch Wissen zu bündeln. Und letztendlich auch, ja, wenn man natürlich, wir wissen selber, wenn wir einen Menschen haben, eine Dienstleistung, die durch einen Menschen erbracht wird, also in diesem Fall die Überwachung beziehungsweise die Reaktion auf mögliche Angriffe, dann skaliert das wesentlich schlechter, als wenn man Software kopiert. Von daher ist diese Leistung natürlich erst einmal teurer, ist überhaupt keine Frage. Wobei uns die Aufgabe selbstverständlich obliegt, Teile dieses Prozesses weiter zu automatisieren, dass wir klassisch Mustererkennung fahren im Angriffsfall und das letztendlich natürlich auch durch Automaten, sprich künstliche Intelligenz, Machine Learning etc. durchführen zu lassen, zu einem gewissen großen Anteil. Aber letztendlich sehen wir schon, dass natürlich auch Unternehmen individuell aufgestellt sind und vor allen Dingen die Reaktion auf solche Angriffe eventuell sogar sehr, sehr individuell ausfallen muss. Mhm. Fängt an beim letztendlich Abriegeln von gewissen Notebooks oder Arbeitsplatz-PCs, beziehungsweise so Netzwerksträngen, keine Frage. Das kann man sehr, sehr schnell machen. Muss allerdings abgesprochen sein, was passiert denn dann im Unternehmen? Hat das eventuell einen größeren Schaden, als letztendlich dadurch, dass momentan ein Angreifer versucht, mehr oder weniger sich durch das Unternehmen zu bewegen? Mhm. Diese Abwägung ist momentan aus meiner Sicht schwierig von einem Automaten zu führen und bedarf letztendlich einer vorherigen Absprache mit dem Unternehmen auf jeden Fall, beziehungsweise einem Dialog. Ja. Wenn wir vor allen Dingen in sicherheitsrelevante Bereiche gehen, wie das Gesundheitswesen, mit letztendlich einer gewissen OT im Bereich der Diagnostik oder der eigentlichen Operation, bis hin zu letztendlich Strukturen, die uns versorgen, mehr oder weniger, die kann ich nicht ohne weiteres abschalten. Auch die Kommunikation kann ich nicht ohne weiteres blockieren. Von daher, ja, vieles kann noch automatisiert werden durch Fachpersonal, das letztendlich dieses Wissen letztendlich in die Automation stecken wird. Aber gerade Reaktion auch auf Dinge, wird immer im Dialog bleiben mit einem Unternehmen, mindestens im Vorfeld, allerdings wahrscheinlich auch im tatsächlich ein Krisenfall.
Zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen der Blick weg von NIS 2 ganz konkret, sondern ein bisschen hin zu globalen Anforderungen im Bereich Cybersicherheit. Die Herausforderungen steigen ja, die Bedrohungslage wächst, sowohl durch geopolitische Entwicklungen als auch neue Technologien wie beispielsweise KI. Es wird immer komplexer. Welche Entwicklungen in der IT-Sicherheitsarchitektur sehen Sie denn so in den nächsten Jahren als entscheidend an, damit Unternehmen hier Schritt halten können und langfristig auf dem neuesten Stand bleiben?
Wir werden Angriffe nicht komplett ausschließen können. Es wird keinen Zaun um ein Unternehmen drumherum geben, das nicht irgendwo an irgendeiner Stelle durchlässig ist und nicht irgendwo einen Haken hat, wo ein Angreifer tatsächlich relevante Informationen eventuell bekommt beziehungsweise in das Unternehmen eindringen kann. Also dieser Sicherheitszaun, den müssen wir bauen, klar, aber uns muss bewusst sein, dass er überwunden werden kann, je nachdem, welche Mittel ein Angreifer verwendet. Das muss, glaube ich, tatsächlich in die Überzeugung kommen für eine aktive IT-Sicherheitsabwehr. Ich glaube, wir gehen immer noch davon aus, wenn wir den Zaun dick genug bauen, wenn wir die Tür mit ganz, ganz vielen Schlössern verhängen, dann erreicht uns das irgendwann und ich habe ein Sicherheitsbedürfnis, das ich befriedigt habe damit. Ich glaube, das muss man in Frage stellen zukünftig, weil gerade durch Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz, die ganz, ganz viele deutlich positive Dinge zeigt, die man aber auch missbräuchlich einsetzen kann und die man natürlich auch kriminell einsetzen kann, das wird uns sicherlich weiter verfolgen. Und das, wir haben immer auch schon vor Jahrzehnten angefangen vom Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifern, zwischen Cyberkriminellen und Verteidigern zu tun, eine Art Wettrennen. Ich glaube nicht, dass dieses Wettrennen irgendwann beendet ist. Es wird nur auf anderen Leveln ausgetragen. Und von daher, ja, es wird dummerweise nicht dazu kommen, dass wir in irgendeiner Weise kriminelle Energie aufhalten können. Wir können nur die Latte, die zu überspringen ist, immer höher legen. Das ist etwas, was wir uns als Aufgabe setzen müssen. Klar, keine Frage. Und letztendlich die Vorfallsbewältigung am anderen Ende, ein Unternehmen tatsächlich resilient aufzustellen, dass es mit einem Angriff umgehen kann, ohne dass es gleich mehr oder weniger zum Gericht laufen muss dafür.
Ganz herzlichen Dank, Andreas Lüning, für diesen Ausblick. Ja, und ich habe mitgenommen, NIS 2 stellt ja durchaus große Anforderungen, Management-Anforderungen auch an Unternehmen, weil es eben so verschiedene Aspekte der IT-Sicherheitsarchitektur betrifft, ganz viele Entscheidungen. Entscheidungen müssen hier bedacht werden und one size fits all gibt's nicht, haben Sie gesagt. Ne? Also es braucht den Dialog, es braucht individuelle Lösungen und da ja, ist G-Data ein kompetenter Partner.
Auf jeden Fall, sowohl von Lösungen, Werkzeugen her, als auch vom Beratungsniveau und weitergehenden Dienstleistungen.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Andreas Lüning von G-Data.
Danke ebenfalls.
Also, die NIS 2 kommt mit großen Schritten. Jetzt gilt es erstmal rauszukriegen, wer denn überhaupt betroffen ist. Aber Achtung, nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Vielleicht gehen wir einfach erstmal alle davon aus, dass es uns alle irgendwie betreffen wird. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Ausgabe vom Ohr am Netz ein bisschen Hilfestellung geben und ein bisschen Klarheit schaffen. Ansonsten gibt's die Hilfe natürlich immer beim ECO. Das war's für diese Woche, Sidonie.
Ja, das war's schon.
Wir hören uns nächste Mal wieder. Lass dir gut gehen.
Ebenfalls. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, macht's gut, tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.